Herzlich willkommen zur heutigen Lauschvisite, dem Podcast des Klinikums Osnabrück. In unserer 14-tägigen Ausgabe nehmen wir euch mit in die Welt eines modern ausgestatteten Krankenhauses. Mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen sowie Tipps und Tricks von Experten und Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege. Klinikum Osnabrück. Maximalversorgung und Top-Arbeitgeber in der Region. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, ich bin Jasmin Fromm und herzlich willkommen hier bei der Lauschvisite. Hier in diesem Podcast spreche ich mit Expertinnen und Experten aus dem Klinikum Osnabrück über ihre Fach- und Arbeitsbereiche. Und bei dem Gespräch, da lernen wir dann gemeinsam Neues über diese Bereiche des Klinikums und auch natürlich über die Gäste persönlich. Für diese Folge habe ich mich mit Wolfgang Göcke zusammengesetzt. Er ist die pflegerische Leitung des Dienstleistungszentrums OP und der stellvertretende OP-Manager am Klinikum. Das Gespräch mit ihm, das habe ich jetzt für euch. Einen wunderschönen Tag, Herr Göcke. Ich freue mich, dass Sie hier bei uns im Aufnahmestudio sind.
Ja, guten Tag. Ich freue mich auch.
Herr Göcke, Sie sind ja im OP-Bereich des Klinikums tätig. Ja. Können Sie vielleicht einmal genau sagen, was Sie da genau machen?
Ja, ich bin pflegerische Leitung des Dienstleistungszentrums OP und stellvertretender OP-Manager. Ja, was mache ich den ganzen Tag? Ich fange früh morgens an, meistens schon eine halbe Stunde vor Dienstbeginn. Guck mir den OP-Plan für den laufenden Tag an, guck, was in der Nacht gewesen ist, was am Vortag nachmittags noch operiert wurde, prüf die Einteilung der Mitarbeiter, dass das alles stimmig ist für den Tag. Ja, und dann lasse ich den Tag erstmal auf mich zukommen, was so alles geplant ist, was wir benötigen, was nachbestellt werden muss, wo Gespräche geführt werden müssen, welche Termine ich habe. Also es ist sehr, sehr vielfältig. Letztendlich bin ich verantwortlich erstmal primär für die OP-Pflege, für unsere 18 Auszubildenden. Und für den Reinigungsdienst und vertrete unsere OP-Managerin, wenn sie nicht da ist. Das ist eigentlich die Tätigkeiten, die jeden Tag so anfallen.
Dienstleistungszentrum OP heißt dann, Sie kümmern sich um die ganzen Materialien, die für die OPs gebraucht werden?
Ja, um das Personal, was benötigt wird, also OP-Pflegepersonal, um die Materialien, Endoprothesen, Leihinstrumentarium, alles, was so pro Tag benötigt wird.
Und Leitung der OP-Pflege umfasst dann die Pflege der Patienten vor und nach den OPs?
Also Leitung OP-Pflege heißt, dass ich mich um meine Mitarbeiter kümmere, die einteile für die jeweiligen Säle, für die jeweiligen Fachbereiche. Allerdings teilen sich dann die Mitarbeiter selber ein, ob sie jetzt am OP-Tisch stehen, instrumentieren oder ob sie die Springertätigkeit mit Dokumentation und so weiter durchführen. Das bleibt den Mitarbeitern selber überlassen. Das kriegen die auch super gut hin.
Stehen Sie als Leitung dann auch mal an dem OP-Tisch oder ist das?
Über Tag ist das nicht möglich. Hin und wieder mache ich jetzt noch Bereitschaftsdienst. Da ist das noch so, ja.
Ja. Also zwischendurch auch nochmal.
Genau, das ist eigentlich das, was ich mal ganz früher gelernt habe.
Ah, das wäre jetzt auch schon eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Was haben Sie denn damals gelernt? Wie sind Sie da hingekommen?
Wie bin ich da hingekommen? Ja, ich wollte ursprünglich als Jugendlicher Flugzeugingenieur werden.
Oh, interessant.
Das funktionierte dann aber nicht so wirklich und bin dann nach meinem Realschulabschluss zur damaligen Fachoberschule für Sozialpädagogik gegangen und hatte dann 2 Tage Schule pro Woche, am Freitag, Samstag. Und von Montag bis Donnerstag musste ich ein Praktikum in einer sozialen Einrichtung durchführen. Und das habe ich im Krankenhaus gemacht, in Büren, was auch mein Wohnort ist. Und darüber bin ich dann letztendlich über viele nette, tolle Kollegen zur Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger gekommen und habe die Schule abgebrochen. Und ich bin am 16. Februar geboren. Und das ist ein besonderer Tag für mich. Nicht nur, dass ich Geburtstag habe, sondern ich habe da meinen ersten Arbeitsvertrag, also meinen Ausbildungsvertrag unterschrieben.
Direkt am Geburtstag?
Am Geburtstag. Und konnte dann letztendlich schon mit 17 Jahren die Ausbildung zum Krankenpfleger durchführen. Nach 3-jähriger Ausbildung in dieser Ausbildung, muss ich sagen, habe ich schon 1,5 Jahre in der OP-Abteilung gearbeitet.
Haben Sie das geschafft?
Ich habe nur meine Pflichteinsätze in der Chirurgie und inneren Medizin gemacht und dann hatte ich das Glück, dass ich so lange im OP arbeiten durfte und man wollte mich auch da gar nicht gehen lassen, also die wollten mich behalten, aber nach der Ausbildung wollte ich halt in ein größeres Krankenhaus, weil in den Büren, das war damals ein 250-Betten-Haus, das war recht klein. Und bin dann ins Marienhospital in Osnabrück gewechselt und habe da meine Fachweiterbildung gemacht und bin 10 Jahre geblieben, auch nicht ganz, ich glaube 8,5 Jahre, Bin dann gewechselt wieder nach Ibbenbüren in das andere Krankenhaus und habe da eine stellvertretende Stelle als OP-Leitung übernommen und habe da schwerpunktmäßig Thorax- und Gefäßchirurgie gemacht. Und dann wurde die Leitungsstelle vom Klinikum ausgeschrieben, damals noch städtische Kliniken am Natruper Torwall. Habe mich dann beworben, habe das Bewerbungsverfahren durchlaufen und habe wieder am 16. Februar meinen Arbeitsvertrag unterschrieben.
Das ist ja wirklich Ihr Glückstag.
Ja, das passte immer auch, also das passte damals mit der Kündigungszeit, also sechs Wochen vor Quartalsende, das war der 16. Februar und konnte dann zum 1987 im Klinikum anfangen, oder damals städtische Kliniken. Und bin seitdem OP-Leitung.
Warum gerade das Klinikum? Was hat Sie am Klinikum so fasziniert?
Also es stand damals der Neubau in Aussicht. Ja, man konnte noch in der Planung mit eingreifen. Ein großes Krankenhaus, breites Spektrum. Und das war einfach interessant für mich als junger Mann, als Führungskraft. Also das war schon echt spannend für mich. Aber heute würde ich sagen, mit 30 Jahren war echt sehr, sehr früh, eine große OP-Abteilung zu übernehmen. Also es gab schon anfänglich einige Probleme, um mich da auch in diese Leitungsfunktion einzufinden. Und ich denke, mittlerweile ist das alles kein Problem.
Probleme in der Leitungsfunktion, weil Sie noch so jung waren, weil die anderen Sie dann nicht ganz so ernst genommen haben?
Das war ein älteres Team, also die waren fast, also gefühlt jetzt alle über 50. Ich glaube, ich war der zweitjüngste in dem Team und das als Führungskraft, das war schon...
Es ist ein bisschen schwierig, dann ernst genommen zu werden und dass die anderen einen dann auch dann wirklich genau folgen.
Ja.
Aber bereuen Sie es denn dann mal nicht?
Nein, überhaupt nicht. Also ich würde es immer wieder machen und ich hatte ja schon die Möglichkeit, in Rente zu gehen und habe gesagt, nee, dir macht das noch so viel Spaß und ich mache noch ein bisschen. Es macht wirklich Spaß. Also mir macht es noch Spaß, diesen Beruf aufzuführen.
Also sind Sie froh, nicht Flugingenieur geworden zu sein?
Im Nachhinein, ja. Ja, wirklich.
Sie sind dann jetzt ja im Klinikum auch für die ganzen OP-Säle zuständig.
Ja.
Wie viele OP-Säle hat das Klinikum?
Also wir haben im Klinikum 9 OP-Säle zentral. Dann haben wir ein Modul-OP, das ist ein angebauter OP-Saal, den haben wir im letzten Jahr in Betrieb genommen. Und haben ein ambulantes Zentrum mit 3 Sälen. Also insgesamt haben wir 13 Säle zur Verfügung tagtäglich.
Und wie viele Operationen werden dann da durchgeführt?
Also pro Jahr so etwas über 15.000. Ja, das ist schon eine enorme Zahl, ja.
Und welche Operationen werden dann wo durchgeführt? Wie werden die aufgeteilt?
Überwiegend die stationären Patienten werden im Zentral-OP untergebracht oder im Modul-OP. Und ambulante Eingriffe sollten mehr oder weniger immer im ambulanten Zentrum operiert werden. Und dann füllen wir die Zeiten mit stationären Patienten auf.
Und wie lange dauert dann so eine Operation meistens?
Also wir haben eine durchschnittliche Schnittnahzeit von 60 Minuten.
Wow.
Durchschnittlich.
Das ist ja auch trotzdem schon recht lang.
Da kommen die Vor- und Nachbereitungszeiten noch dazu, ja.
Und was war die längste Operation, die Sie jemals erlebt haben?
Das kann ich gar nicht genau sagen. Also wir haben täglich-wöchentlich Operationen durch, die zwischen 10 und 16 Stunden dauern.
16 Stunden?
Ja.
Was sind denn das dann für Operationen?
Das sind zum Teil kieferchirurgische Operationen, Tumoroperationen, die wirklich so lange dauern und mit einem Riesenaufwand durchgeführt werden.
Und für Sie und Ihre Kollegen, was bedeutet das dann genau? Was machen Sie dann während der 16 Stunden? Weil Sie stehen ja neben dem Arzt.
Neben dem Arzt zum Instrumentieren oder als Springer. Also es gibt schon mal eine Pause und ansonsten lösen wir uns auch nach gewissen Zeiten einfach ab. Dass einer aufhört und der andere steigt neu ein. Gleiche ist auch im ärztlichen Bereich, weil diese Operation in verschiedenen Stufen eingeteilt ist. Also dass es auch problemlos so möglich ist.
Da sind dann auch mehrere von Ihnen eingeteilt in die Schichten dann, also von Anfang an.
Ja.
Können die Mitarbeiter denn dann auch vorher sehen, welche Operationen anstehen und dann sagen, ich möchte gerne das machen, ich möchte gerne das machen? Oder Sie teilen das dann ein und sagen, du machst
also
das,
die
Sie
Mitarbeiter,
machen das?
Wir haben ein Planungsprogramm. Also die Mitarbeiter können schon recht früh sehen, was, ich sag mal, in der nächsten Woche, in der übernächsten Woche geplant ist. Das ist der sogenannte Vorplan. Der wird von den operativen Kliniken dann gefüllt. Das ist also ein EDV-Programm. Und kurz vor der OP-Programmbesprechung, die wir jeden Tag um 14.30 Uhr durchführen, wird aus dem Vorplan der Endplan.
Okay.
Mit dem Endplan gehen wir in die OP-Programmbesprechung und dieser Plan wird dann von der OP-Managerin oder von mir für den Folgetag freigegeben. Also jeder Mitarbeiter weiß schon rechtzeitig, was am Folgetag operiert wird. Und klar, jeder kann sich dann am nächsten Tag selber einteilen, Wünsche äußern. Manchmal muss man auch sagen, nee, du machst jetzt das oder du machst das, aber in der Regel teilen die Mitarbeiter sich selber ein. Und die Mitarbeiter nehmen natürlich unsere Auszubildenden auch zur Hand. Die müssen es ja auch lernen, ja.
Die Mitarbeiter haben sich dann ja wahrscheinlich auch auf bestimmte Dinge spezialisiert, die sie dann besser können oder vermute ich mal?
Ja, klar. Also es gibt bei uns viele Spezialisten, jetzt haben wir in der Wirbelsäulenchirurgie, Kiefer, also in jeder Abteilung gibt es eigentlich Spezialisten. Aber bei dem bundesweiten Fachkräftemangel, muss man sagen, muss man auch Spezialisten, auch Generalisten machen, die halt viele Abteilungen, vielleicht nicht zu 100%, aber weitgehend so abdecken können, ja.
Und die Azubis, was genau machen die dann für Ausbildung?
Die machen die Ausbildung zum operationstechnischen Assistenten oder Assistentin. Das ist eine dreijährige Ausbildung. Zurzeit arbeiten wir mit dem Bildungszentrum St. Hildegard zusammen. Und heute war von dem Kurs die Zeugnisübergabe heute Morgen. Also es haben wieder von uns 7 Auszubildende die Prüfung geschafft.
Wow, Glückwunsch.
Ja, danke schön. Ja, daran beteiligen wir uns schon seit 1999. Und ich kann es nicht genau sagen, wie viel wir ausgebildet haben, aber unser Bereich besteht überwiegend aus operationstechnischen Assistentinnen und Assistenten und nicht mehr so die spezielle Krankenpflege oder fachweitergebildete Leute, sondern wir haben schwerpunktmäßig auf die operationstechnische Ausbildung gesetzt.
Das muss Sie dann doch bestimmt auch stolz machen zu wissen, dass Sie dafür Nachwuchs gesorgt haben.
Ja.
Nachwuchs in Ihrem Fachbereich.
Ja, gut, das Problem ist einfach, dass operationstechnische Assistenten bundesweit nur 16 Monate in ihrem Beruf bleiben und dann irgendwas anderes machen.
Woran liegt das?
Weil das ist schon ein sehr anstrengender Beruf, auch stundenmäßig mit den Bereitschaftsdiensten, am Wochenende arbeiten, Weihnachten arbeiten, Silvester, Neujahr arbeiten. Und es gibt viele andere Möglichkeiten, auch im Gesundheitswesen weiterzuarbeiten. Oder der Großteil geht auch ins Studium, ins Medizinstudium oder Pflegemanagement. Oder es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich weiterzubilden.
Dann ist es bei Ihnen, Sie arbeiten jetzt schon 40 Jahre in diesem Bereich, dann ja doch schon wirklich eine sehr lange Zeit im Vergleich zu 16 Monaten?
Ja, das ist schon eine enorm lange Zeit, ja, das stimmt, ja. Aber wir versuchen, nein, wir übernehmen eigentlich immer unsere Auszubildenden, wenn sie bei uns bleiben möchten, haben das Bewerbungsverfahren auch ein klein wenig umgestellt. Also wir stellen keine Azubis ein, die einen Abi-Schnitt von 1, haben. Die können wir definitiv nach der Ausbildung nicht mehr halten, die gehen ins Medizinstudium. Viele nutzen auch diese Überbrückungszeit einfach, um dann in das Studium zu gehen. Wir haben es ein bisschen umgestellt und erhoffen uns, dass eigentlich unsere Auszubildenden bei uns bleiben.
Was genau machen die Azubis dann, wenn sie durch sind mit ihrer Ausbildung?
Haben? Genau. Ja, das sind vollwertige Mitarbeiter, die am OP-Tisch stehen, die instrumentieren, die einen OP-Saal vorbereiten, die Springertätigkeiten durchführen, also anreichen und Material, Instrumenten, was noch benötigt wird. Die ganze Dokumentation, das ist ein Riesenaufwand mittlerweile. Es wird eigentlich fast jeder Schritt dokumentiert und Ach festgehalten. Gott. Wer wann was zu welcher Zeit macht und so weiter und so fort. Das ist schon viel Dokumentationsarbeit.
Klingt nach sehr viel Papierkram. Oder wird das am Computer eingetippt?
Am Computer wird das eingegeben. Verbrauchsmaterialien, was wir brauchen, wird eingescannt. Also Kosten werden hinterlegt, dass man anschließend genau weiß, was hat der Patient eigentlich gekostet an Verbrauchsmaterial. Die Zeiten werden festgelegt. Man kann alles gegenrechnen.
Und auch wenn eine Operation dann mal verschoben werden muss, das müssen die ja wahrscheinlich auch irgendwo eintragen. Okay.
Ja, das wird auch dokumentiert, klar.
Natürlich dann nicht während der OP.
Genau, das wird festgehalten, dass der Patient verschoben ist oder ausfällt. Und das hat ganz häufig damit zu tun, dass einfach Notfälle kommen, ne? Dass ein Unfall reinkommt, der sofort operiert werden muss oder eine perforierte Bauchschlagader und so weiter. Dann müssen wir halt einen Saal anhalten und die geplanten Patienten werden verschoben. Man muss natürlich mit denen reden und schon darauf vorbereiten. Also jeder stellt sich ja darauf ein, ich habe einen OP-Termin, ich werde auch operiert. Ja, und das ist manchmal schon unangenehm. Aber wir versuchen eigentlich immer, alle Patienten, die geplant sind, zu operieren. Das gelingt uns natürlich nicht immer.
Ja, hat man ja auch nicht alle Dinge immer gleich in der Hand und kann alles kontrollieren. Wenn da jetzt ein Unfall reinkommt, wo man einfach nicht warten kann.
Oder da kommt ein Kaiserschnitt, was immer natürlich ein schönes Ereignis ist. Dann muss man schon ein bisschen schieben oder die OP eine 2 Stunden verschieben.
Mhm. Ja. Und wie erklären Sie das dann den Patientinnen oder dem Patienten?
Also das machen in der Regel machen das die Stationsärzte, die ja unmittelbar dann Kontakt zu den Patienten haben und erklären das so, wie es tatsächlich ist, dass ein Notfall gekommen ist und dass es jetzt im Moment nicht geht. Und dass es dann eventuell auch erst morgen wird. Und dann planen wir natürlich diese Patienten, die heute ausfallen, morgen an erster oder zweiter Stelle, dass sie einen gesicherten Platz haben und nicht nochmal ausfallen.
Okay, das macht Sinn. Und wenn dann der OP-Termin kommt, wenn er dann doch kommt, auch wenn er verschoben werden musste, wie viele Menschen sind dann meistens so in dem OP da mit dem ärztlichen Personal da drin?
Also die Minimalbesetzung ist der Narkosearzt,
okay,
eine Narkoseschwester, ein OP-Springer.
OP-Springer heißt?
Heißt, das ist ein Pflegepersonal, OP-Pflegepersonal, die den OP-Saal vorbereitet, Instrumente ranholt, Verbrauchsmaterialien und dokumentiert wieder. Und dann brauchen wir natürlich jemanden, der das ärztliche Team unterstützt und die Instrumente anreicht, instrumentiert. Und dann gibt es den Operateur und in der Regel noch mindestens einen Assistenten, der mithilft.
Und nach der Operation bzw. vor der Operation, was genau wird da gemacht?
Vor der Operation?
Ja.
Also es werden erstmal beim morgendlichen Beginn Geräte geprüft, ist alles vorhanden, funktionieren die Geräte, Instrumente werden rangeholt, die für die OP benötigt werden, die entsprechenden Verbrauchsmaterialien. Ja, und dann, wenn der Patient seine Narkose hat oder seine Regionalanästhesie, wird der Patient in den Saal gefahren. Dann muss er speziell für die Operation gelagert werden. Ja, also es gibt ja Operationen zum Beispiel an der Wirbelsäule. Da müssen die Patienten auf den Bauch gedreht werden, damit man die Wirbelsäule operieren kann. Das ist unmittelbar vor der OP. Dann wird der Patient desinfiziert, mit sterilen Einmaltüchern abgedeckt. Ja, und dann geht die Operation los.
Und wenn der Patient abgedeckt wird, liegt die Person dann schon im Schlafen? Merkt die das?
Ja. Wir haben einen Vorbereitungsraum, den sogenannten Einleitungsraum. Da bekommt der Patient seine Narkose oder sein Regionalverfahren und nein, der bekommt dann im OP-Saal nichts mehr mit. Es sei denn, es ist eine Operation in örtlicher Betäubung, klar. Aber dann wird auch jemand abgestellt, der sich um den Patienten kümmert, der ein bisschen mit ihm redet, ja, und um ihn ein bisschen abzulenken. Aber dann wird auch jeder Schritt erklärt, was gemacht wird. Ne? Also jetzt wird es kalt, jetzt also das ist die Desinfektion und so weiter, dass der Patient immer weiß, was passiert jetzt eigentlich mit mir.
Dass man sich dann nicht erschreckt und auf einmal fragt, was zur Hölle macht denn der Arzt denn da auf einmal?
Ja,
ja. Das stelle ich mir auch gruselig vor.
Ja.
Und nach der OP, was genau steht da für den Patienten oder die Patientin an?
Also dann wird der Patient aus dem OP-Saal gefahren in den sogenannten Ausleitungsraum. Da bleibt er so lange, bis er wieder wach ist, ja, und ansprechbar ist. Dann wird der Patient in unsere Patientenschleuse gefahren, wird umgelagert in sein Bett und geht dann in den Aufwachraum und wird vom Anästhesiepflegepersonal noch circa 30 bis 45 Minuten überwacht, betreut. Und wenn die dann wieder richtig fit sind, gehen die zur Station zurück.
Anästhesiepflegepersonal sind dann aber nicht Sie?
Nein. Das ist nochmal eine getrennte oder eine andere Berufsgruppe, die also dem Narkosearzt während der Narkose unterstützt. Die auch dann in ihrem Bereich alles vorbereiten für die Narkose, das Ganze auch begleiten und unterstützend tätig sind.
Und für Sie nach der Operation steht dann wahrscheinlich an, das ganze Material zu reinigen, sauber zu machen?
Nee, da haben wir eine extra Berufsgruppe. Also die Instrumente werden entsorgt, die werden komplett geöffnet auf sogenannte Siebe, gehen in den Entsorgungsraum, werden dann von dem Personal der AEMP, das ist die Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte, oder früher hieß es Sterilisation oder einfach kurz Steri, die holen dann die Instrumente ab. Die werden dann in sogenannten Waschautomaten thermisch und chemisch desinfiziert. Ja, okay. Werden dann geprüft, wenn das der Durchlauf ist, werden dann geprüft, ob die Instrumente funktionstüchtig sind. Zum Beispiel ist die Schere scharf. Ja, das wird getestet. Dann werden die Instrumente verpackt in sogenannten Containern, werden verschlossen und dann anschließend sterilisiert. Auch da wird jeder Arbeitsschritt dokumentiert. Also wir können immer nachweisen, wo welches Instrument, in welchem Instrumentencontainer zu welcher Zeit ist. Ja, und das Ganze müssen wir auch 30 Jahre dokumentieren. Erst dann dürfen wir es verwerfen.
30 Jahre lang muss das aufbewahrt werden?
30 Jahre wird die Dokumentation
Warum so lange?
Aufbewahrt. Es können immer noch irgendwelche Regressansprüche vom Patienten kommen. Ja, dass es zu Spätinfektionen kommt und dass der Patient sagt, Mensch, eure Instrumente waren überhaupt nicht steril. Und das können wir dann also nachweisen, wann diese Instrumente aufbereitet wurden, von wem, in welchem Sterilisator sterilisiert und so weiter.
Aber das könnte theoretisch auch nach 29 Jahren und 11
theoretisch
Monaten
noch so sein, ja.
Das ist eine extrem lange Zeit. Ja, ist es dann auch schon mal vorgekommen, dass irgendjemand nach so einer extrem langen Zeit gesagt
nein,
hat?
Nein, also ich weiß es nicht, nein. Ich würde sagen, nein.
Nicht, dass Sie sich daran erinnern könnten.
Gut, was schon mal vorgekommen ist, weil wir auch alle Implantate dokumentieren müssen mit Chargennummern, dann hat es mal vor etlichen Jahren eine Anfrage von der spanischen Polizei gegeben. Die haben einen Toten gefunden, ohne irgendwelche Papiere, wussten nicht, wer das ist, konnten aber dann über die Obduktion die Chargennummer der Hüftprothese identifizieren. Und über diese Chargennummer wieder den Hersteller dieser Prothesen, der Hersteller wieder, dass diese Prothese ins Klinikum gegangen ist und darüber über die Dokumentation der Chargennummer der Name des Patienten bekannt wurde. Das war echt spannend damals.
Das heißt, die Polizei hat dann bei Ihnen angerufen und nachgefragt?
Ja, das ging dann spanische Polizei über die, ich glaube, über die Staatsanwaltschaft hier in Osnabrück und so weiter. Also ging das weiter, ja.
Wie haben Sie denn auf sowas dann reagiert? Auf sowas? Mit sowas rechnet man ja doch überhaupt nicht.
Nein, damit meint überhaupt nicht. Ja, dann guckt man, wo man dokumentiert hat, wo die Chargennummer steht und wie der Patient heißt.
Und wurde dann am Ende dann auch festgestellt, wer es genau war?
Also wir konnten sagen, welcher Patient das war, ja. Und dann ist er weitergegeben worden an die Staatsanwaltschaft und ich weiß nicht, wie das Verfahren dann weitergelaufen ist, keine Ahnung.
Okay.
Das ist ja ein sehr interessanter Beruf und viele Schulabgänger kennen dieses Berufsfeld überhaupt nicht. Wir versuchen das immer mal darzustellen, auch über das Arbeitsamt. Und die wissen das nicht. Wir bieten Praktikumsplätze an, bieten FSJ-Plätze an in Bonn im OP, um diesen Beruf kennenzulernen. Ja, und wer bei uns ein Praktikum gemacht hat oder ein längeres Praktikum oder wer vor allen Dingen das FSJ bei uns gemacht hat und interessiert sich für den Beruf, versuchen wir auch immer, dass diese Mädels oder Jungs in die Ausbildung bei uns bekommen. Das hat in den letzten Jahren eigentlich immer gut geklappt. Ich möchte einfach nur ein bisschen Werbung für diesen Beruf machen. ja, also wir haben, ich sag mal, vor 10 Jahren sicher 300, 350 Bewerbungen für unsere Ausbildungsplätze gehabt. Aber das ist mittlerweile so zusammengeschrumpft, dass wir vielleicht nur noch 50 Bewerbungen haben. Ja, es sind ja viele, viele neue Berufe dazu gekommen. Und natürlich, klar, im Gesundheitswesen, im OP oder es ist auch egal, auf einer Station, das sind keine attraktiven Arbeitszeiten. Ja, das hat sich ja auch alles ein bisschen mit unseren jungen Menschen gewandelt. Die Bezahlung ist, muss ich sagen, auf einer Station wirklich, wirklich grenzwertig. Im OP-Bereich ist es ein etwas höheres Gehalt, aber dauerhaft auch nicht ausreichend. Also da muss die Politik schon einiges tun. Und ich denke auch, sie werden was tun müssen. Ansonsten ist das nicht mehr abzudecken, was an Personal benötigt wird. Das gilt jetzt nicht nur für Pflegepersonal, das gilt mittlerweile auch zum Teil schon für das ärztliche Personal.
Das heißt, bessere Bezahlung und bessere Arbeitszeiten,
bessere Arbeitsbedingungen, eine höhere Bezahlung, ja, vielleicht. Ja, das ist nicht alles. Ne? Bezahlung ist nicht alles. Also das du musst vielleicht auch ein paar andere Dinge umstellen oder wir in unserer Klinik sind dabei, Dinge umzustellen. Wir wollen Magnetkrankenhaus sein, wir wollen unsere Mitarbeiter halten, binden und ich denke, dass wir vielleicht ganz gut aufgestellt sind.
Also Magnetkrankenhaus, ein Krankenhaus, das Fachkräfte anlockt und anzieht und das auch gerne halten möchte.
Und halten möchte, ja. Mhm. Ja, da muss man sich schon was einfallen lassen, ansonsten funktioniert das auch nicht. Und mit ausländischen Pflegekräften ist das zum Teil auch schwierig. Ja, das ist erstmal ein langer Prozess, um Mitarbeiter zu gewinnen. Die müssen die deutsche Sprache erlernen und so weiter. Das dauert ein paar Jahre, man muss da halt investieren. Mhm. Aber das machen nicht nur wir, das machen bundesweit eigentlich alle Krankenhäuser.
Aber es macht ja auch Spaß, der Beruf, wenn man jetzt gerade bei Ihnen auch schon gemerkt hat. Also es macht Ihnen ja auch Spaß.
Ja, mir macht es Spaß. Es macht auch vielen bei uns Spaß. Wir haben mittlerweile ein muss ich sagen, recht junges Team. Wir haben da so ein bisschen umgestellt. Wir sind in der OP-Pflege insgesamt 84 Mitarbeiter. Ja, okay. Und haben ein Durchschnittsalter von 33 Jahren.
Das ist wirklich jung.
Ja, das ist wirklich jung. Mhm. Das ist richtig gut, muss ich sagen. Uns fehlt so ein bisschen der Mittelblock, so 30 bis 45, die fehlen. Also wir haben sehr, sehr viele junge Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und ja, noch einige etwas ältere, so wie ich.
Was für Voraussetzungen muss man denn eigentlich mitbringen, um in diesem Bereich erfolgreich zu sein oder gut zu sein?
Um die Ausbildung machen zu können, also die ist Grundvoraussetzung, muss man 10 Schuljahre absolviert haben.
Okay.
Ja, also ein Hauptschulabschluss reicht völlig aus, halt bis zum Abitur. Und dann muss man sich, am sinnvollsten ist ein Praktikum zu machen, um den Beruf kennenzulernen, sich dann bewerben, sich im Vorstellungsgespräch gut präsentieren. Ja, also man muss schon ein bisschen Wissen über die Klinik haben, über den Beruf haben. Ja, dann hat man durchaus Chancen, in die Ausbildung zu rutschen. Ich hatte ja schon gesagt, Abiturienten mit 1, Abi ist schwierig. Gute Realschüler, gute Hauptschüler haben bei uns eine Chance, den Beruf zu erlernen. Man muss es auch mal gucken. Die schulische Ausbildung ist schon ein bisschen anstrengend. Man muss schon 3 Jahre gut lernen. Ansonsten könnte man ein Problem bekommen. Aber wenn es nicht so gut klappt, geben wir auch Unterstützung und so weiter. Wir helfen unseren Auszubildenden, die Prüfung zu schaffen. Also das kriegen wir hin.
Gut lernen heißt dann, was für Themen werden da genau angesprochen? Oder was wird man
Anatomie,
da gelernt?
Anatomie, Physiologie, OP-Lehre, was so alles während der Operation so passiert. Unsere Mitarbeiter müssen eigentlich immer einen Schritt schneller sein als der Operateur. Die müssen genau wissen, was kommt jetzt als nächstes? Welche Instrumente werden gebraucht? Ne? Und häufig kommt halt vom Operateur der Spruch, gib mir nicht das, was ich sage, sondern das, was ich brauche. Also die OP-Leute müssen eigentlich immer einen Schritt schneller sein als der Operateur.
Also
ist manchmal schwierig, ja, aber das gelingt schon. Also wenn man Faden anreicht, weiß man eigentlich, als nächstes braucht man eine Schere. Ja, das ist einfach so Standard.
Also man muss nicht Gedanken lesen können, sondern man muss einfach nur ein kleines bisschen vordenken können, was als nächstes kommen wird. Okay. Und gibt es auch irgendeine Patientin oder irgendeinen Patienten, den Sie mal im Klinikum erlebt haben, den Sie niemals vergessen werden?
Ja, da gibt es einige. Aus meinen Anfangszeiten aus dem Klinikum in der Kieferchirurgie hatten wir einen Patienten, der hatte Kontakt mit einem Weihnachtsbaum. Das vorausfahrende Auto hatte oben auf dem Dach einen Weihnachtsbaum gelegt, musste bremsen und dieser Weihnachtsbaum schießt nach hinten durch die Frontscheibe und trifft genau das Mittelgesicht des Patienten, wo ich mich dran erinnere. Das war also komplett eingedrückt und nach der Operation sah er wirklich so aus wie vorher. Also das war eine irre tolle Leistung des damaligen Kieferchirurgen, das wieder so hinzubekommen. Also daran erinnere ich mich, das war auch zu meinen Anfangszeiten. Und zu meinen Anfangszeiten in dem Neubau am Finkenhügel damals, dass ein Junge in das Mähwerk eines Mähdreschers gekommen ist. Aber der hat das auch überlebt. Das war auch schon sehr, sehr intensiv für mich.
Nur mit einem bestimmten Körperteil oder der ganze Junge?
Komplett.
Au.
Komplett. Aber der Fahrer hat relativ schnell das Mähwerk zum Stehen bekommen. Und, der Junge hat das auch überlebt. Also das war, ich glaube, immer zu Anfangszeiten was Beeindruckendes.
Wenn man sowas das erste Mal sieht, haut einen das doch dann bestimmt ganz schön um.
Ja, das war sicher das erste Mal, aber ich hatte da schon ein paar Jahre Berufserfahrung. Gibt sicher noch 3, 4, 5 Patienten.
Aber da erlebt man ja bei Ihnen im OP doch schon recht viele Menschen, die so sehr, ich würde jetzt mal sagen, krasse Geschichten erlebt haben, weil sonst landet man ja auch gar nicht im OP, wenn man nicht irgendwas recht...
Ja, es gibt schon krasse Dinge bei uns im OP. Es gibt auch sehr, sehr viele traurige Dinge. Auch bei uns versterben Patienten und das ist nicht angenehm. Und wir bieten auch unseren jungen Leuten oder auch erfahrenen Leuten, das ist völlig gleich, Unterstützung an, weil manchmal ist es schon sehr, sehr, sehr belastend, ja, wenn junge Patienten versterben durch einen Unfall, wo man gerannt, gemacht, getan hat und letztendlich ist es doch schief gegangen. Also das ist für viele junge Menschen echt schon sehr belastend. Und da tun wir schon was.
Tun Sie was? In was meinen Sie damit?
Indem wir unseren psychologischen Dienst in Anspruch nehmen, der mit unseren Mitarbeitern spricht. Sie können sich aussprechen und wir unterstützen sie einfach.
Dass es so schwierig ist, da mit sowas umzugehen, ist ja wahrscheinlich dann auch einer der Gründe, warum einige Menschen dann sagen, so, ich gehe dann jetzt doch in eine andere Richtung.
Nein, das glaube ich nicht. Nee? Das glaube ich nicht, weil das sind zwar prägende Ereignisse, aber ich glaube, das ist nicht der Grund. Ich glaube, der Grund ist eher diese belastende Tätigkeit von den Zeiten her, dass man den ganzen Tag steht und wenn man Bereitschaftsdienst hat, macht man eigentlich quasi eine Doppelschicht. Also wer bei uns Bereitschaftsdienst hat, fängt morgens um 7 an, hat Regelarbeitszeit bis 15.30 Uhr und macht dann Bereitschaftsdienst 15,5 Stunden. Und unsere Belastung liegt eben bei 50% der Bereitschaftsdienststunden, die arbeiten wir aktiv. Das heißt nochmal 8 Stunden oder 7 bis 8 Stunden, das ist so unsere Durchschnittszeit. Dann arbeite ich, wenn ich Dienst habe, 16 Stunden. Und wenn ich Pech habe, arbeite ich 24 Stunden nonstop.
Das ist wirklich sehr hart.
Ja, und ich bekomme zwar eine Bereitschaftsdienstvergütung, aber der nächste Tag, den ich frei habe, der wird wieder gegengerechnet mit 8 Stunden frei. Da werden mir 8 Stunden von der Bereitschaftsdienstvergütung abgezogen. Das ist eigentlich nicht, ich finde das nicht in Ordnung, weil man den Tag einfach braucht, um sich von diesen Diensten zu erholen. Wir halten uns das Arbeitszeitgesetz schon ein mit den durchschnittlichen wöchentlichen Stunden über 6 Monate gerechnet, aber trotzdem sind das schon sehr anstrengende Zeiten.
Wie könnte man das denn anders handhaben? Gibt es da irgendeinen Plan, den Sie schon im Kopf haben, wie man das anders machen könnte?
Wenn man ausreichend Fachkräfte hat, kann man schon einen sogenannten Schichtdienst, aber auch Schichtdienst ist belastend, anstrengend. Ja, und auch nicht attraktiv. Aber man hat die Arbeitsbelastung halt, die senkt man dadurch. Aber wir brauchen dann so viele neue Fachkräfte, die gibt es gar nicht auf dem Markt. Die gibt es nicht in Osnabrück, Osnabrück-Umgebung, die gibt es bundesweit einfach nicht.
Das ist schon eine sehr gute Überleitung jetzt zu der allerletzten Frage, die wir allen Gästen hier in meinem Podcast stellen. Und zwar ist es die Frage, wenn Sie einen Wunsch frei hätten fürs Klinikum oder aber für die Patientinnen oder Patienten, was wäre es? Wäre es dann wirklich mehr Fachkräfte bei Ihnen in dem Bereich, dass es dann mehr Entlastung ist?
Ja, das ist ja ein altes Thema mit den Fachkräften. Also ich würde dem Klinikum wünschen, dass sie so weitermachen. Ich finde, das Klinikum ist wirklich gut aufgestellt. Unsere strategische Planung für die nächsten Jahre finde ich recht gut. Was ich super gut finde, dass wir CO2-neutral werden wollen in den nächsten Jahren. Ein sogenanntes Green Hospital, also das ist schon eine Herausforderung, das umzusetzen. Also das finde ich schon eine tolle Sache. Ja, und das ist nach den vielen Bauprojekten, die noch anstehen, es ist ein großes Gesundheitszentrum hier in Osnabrück gibt oder vielleicht auch in Niedersachsen oder auch in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und dass die Patienten sich wohlfühlen, dass Patienten kommen, dass sie gut betreut werden und gut betreut werden von ausreichend Personal. Ich glaube, das ist das A und O.
Ja,
ich glaube, wir sind im Klinikum gut aufgestellt und wir gehen den richtigen Weg.
Herr Göcke, dann geben wir dieses Wort einmal raus ins Universum und hoffen, dass es dann auch wirklich so wird. Und ich danke Ihnen, dass Sie mir Ihren Arbeitsbereich so schön vorgestellt haben.
Ja, gerne.
Dankeschön.
Hat Spaß gemacht.
Mir auch.
Lauschvisite ist eine Koproduktion vom Klinikum Osnabrück, der Werbeagenturteam von Media und Radio Osnabrück. Jeden Dienstag gibt es neue Episoden auf www.lauschvisite-os.de, allen Podcast-Kanälen und um 11.40 Uhr und 16.20 Uhr auf Radio Osnabrück. Wir lieben unsere Region.